sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zu Folge 121 von Sideline, dem USL Podcast bei meinsportpodcast.de. Nächste Woche erwartet euch dann die jährliche Season Preview, wo wir euch auf die kommende USL Championship und League One Saison vorbereiten, denn die startet schon nächste Woche. Was heißt, heute ist die letzte kleine News-Folge, bevor es ans Eingemachte geht. Heute haben wir wieder ein paar sehr unterhaltsame und durchaus diskussionswürdige Themen für euch parat, denn es wird zum einen drei neue Teams geben, die ab den kommenden Saisons den Sprung in die USL Profiligen wagen. Wir haben zwei interessante Transfers und ganz nebenbei erwähnt, die USL plant eine erste Liga. All das und mehr heute in Folge 121 von Sideline. Bevor wir dazu kommen, haben wir ein kleines anderes Thema, denn wir haben Post bekommen. Wobei wir Anne heißt.
So ist es, genau. Ich habe Post bei Instagram bekommen, nämlich von Dennis Erdmann. Und wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass wir da über Dennis Erdmann gesprochen hatten, der ja bei El Paso spielt. Und wir haben sehr kritisch über ihn gesprochen. Und er war nicht ganz so begeistert über uns. Und das liegt daran, dass wir an einigen Stellen einige Dinge vielleicht sehr flapsig gesprochen haben oder im falschen Kontext stehen. Deswegen sprechen wir heute nochmal darüber, damit das natürlich auch gerade gerückt wird. Denn falsche Sachen sollen natürlich nicht in der Öffentlichkeit stehen. Fangen wir mal mit der einen Sache an. Die Vertragsauflösung zwischen ihm und Saarbrücken. In der Folge klingt das so, als wenn das im Zuge des Rassismusskandals gelaufen wäre, war aber unabhängig voneinander. Und er hat auch mitgeteilt, dass er mit Saarbrücken im Guten auseinandergegangen ist, also dass es da keine Probleme gab. Ansonsten hatte ich ja in der Folge auch noch gesagt, dass er in die USA daraufhin geflüchtet ist. Es war natürlich ein flapsiger Witz, aber ja, wer uns kennt, weiß, wir sind USL-Fans und für uns ist natürlich das eh eine ziemlich coole Möglichkeit, wenn jemand in den USA Fußball spielen kann. Von daher ist das ja eher wirklich flapsig liebevoll gemeint.
Da stimme ich definitiv zu. Und was ich tatsächlich ganz lustig von ihm fand, war, dass Herr Sideline mit einem sehr deutlichen Augenzwinkern als drittklassigen Podcast betitelt hat. Denn das war eine ziemlich gute Retourkutsche von ihm darauf, dass ich ihn als drittklassigen Spieler betitelt habe in der letzten Folge. Gemeint von mir war eigentlich natürlich die Höhe der Liga, in der er zuletzt in Deutschland gespielt hat, was ja die dritte Liga nun mal gewesen ist.
Aber man muss ja dazu auch sagen, also Sideline ist ja nun mindestens USLW-Niveau.
Aber um ganz kurz ehrlich und ein wenig sachlich zu werden, ich wollte in der letzten Folge nicht den Eindruck vermitteln, dass seine Kommentare auf Insta rassistisch und fremdenfeindlich waren, sondern ich bezog mich auf das damalige DFB-Sportsgerichtsurteil in der Geschichte mit Saarbrücken, die damals die mediale Wellen geschlagen hat. Wenn meine Worte der letzten Folge den Eindruck vermittelt hatten, dann tut es mir sehr leid, dass ich das so schlecht formuliert habe und möchte mich an der Stelle bei Dennis Erdmann für die Wortwahl und das Gesagte entschuldigen.
Ich finde es auch ziemlich anständig von ihm, dass er sich bei uns gemeldet hat, weil ihm Sachen nicht gefallen haben, was ja auch völlig legitim ist. Und ist es ja auch. Was wir natürlich nicht wollen, ist falsche Sachen über Personen sagen. Klar, wir formulieren Sachen auch mal flapsig und natürlich, wir kennen nicht immer irgendwelche Details oder so. Ist ehrlich gesagt auch gar nicht unser Anspruch, dass wir jedes tiefe persönliche Detail von Fußballern kennen. Können wir ja auch gar nicht, weil wir bei den Vertragsverhandlungen ja gar nicht dabei sitzen. Aber wenn dann doch mal was nicht richtig ist, dann ist das auch für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir das da wieder ausbügeln und gerade stellen, damit natürlich nichts Falsches irgendwo herumschwirrt. Deswegen von uns an der Stelle ein Sorry an Dennis. Viel Erfolg für die Saison. Außer vielleicht nicht am 29. März, weil da geht's gegen Hartford ran und die 3 Punkte hätte ich dann schon ganz gerne.
Unterschreibe ich gerne so, denn ja, ich kenne einige Spieler von El Paso, also seine Teamkollegen aus unserer gemeinsamen Zeit bei den RGV Toros, wo ich ja unter anderem Media-Member war und da ja durchaus einen Einblick in die USL-Profi-Ligen hatte. Und daher auch von mir viel Glück mit den RGV Toros Rest in der USL Championship und ja, viel Glück, außer gegen Hartford, denn ich möchte Anne die 3 Punkte dann doch lieber gönnen. Aber gehen wir von Behauptungen, Unterstellungen, Gerüchten zu Fakten und zu neuen Spielern, denn es gab seit der letzten Aufnahme 2 große Namen, die transferiert sind, oder sagen wir mal einen großen, einen mittleren Namen. Der erste ist Cal Jennings. Seines Zeichens sehr, ja, guter Jedi-Darsteller, frisurentechnisch. Der hat in der letzten Zeit bei den Tampa Bay Rowdies gespielt. Und da war ja recht schnell bekannt geworden, dass sein Vertrag ausgelaufen ist. Und alle stellten sich die Frage, wohin geht er jetzt? Wechselt er in der Liga höher, in die MLS? Wechselt er als Ausland? Jetzt steht fest, er ist zu Charleston Battery gewechselt, dem ebenfalls Top-Team aus der USA Championship Eastern Conference. Was denkst du dazu, Anne? Freust du dich für ihn? Freust du dich für Charleston? Oder denkst du dir eher, Charleston war auch ohne ihn schon gut? Jetzt sind die ja quasi der FC Bayern der USL.
Ja, der FC Bayern der USL sind sie damit schon eher nicht, aber. Also klar, für Charleston ist das, glaube ich, durchaus ein guter Transfer, aber auch für Cal Jennings, weil ich überlege gerade, klar, er hatte auch bei den Tampa Bay Rowdies sehr gute Situationen, hat auch seine Tore gemacht, aber ich fand, da fehlte schon so ein bisschen der Zauber, den er davor die Jahre irgendwie hatte. Das ist so ein bisschen bei den Rowdies verloren gegangen, was jetzt nicht unbedingt nur an ihm liegt, sondern auch an der Situation, in der die Rowdies in dieser Saison waren. Also es lief ja einfach so gar nicht. Von daher ist es vielleicht für ihn auch eine gute Möglichkeit und Chance, wieder zu zeigen, er ist einer der besten Spieler in dieser Liga und er kann ihnen auf jeden Fall nochmal weiterhelfen. Also ja, für beide Seiten, glaube ich, eine ganz, ganz gute Chance. Vor allem, er ist ja erst 27. Ich denke jedes Mal, dass er schon so wahnsinnig alt ist, weil er schon so lange präsent ist. Aber nein, er ist 27.
Es schien auch so, dass sein ursprüngliches Ziel nicht war, in der USL zu bleiben, sich das aber nicht realisiert hat, woanders hinzugehen. Denn in den Statements zum Transfer hat er quasi ein bisschen durchscheinen lassen, dass Charleston die ganze Zeit interessiert an ihm gewesen ist, aber quasi im Kontakt geblieben ist, während er noch woanders in Verhandlungen war. Ich bin ehrlich, ich finde den Transfer durchaus gut, bin aber gespannt, ob er zum System von Ben Pearman, der ein bisschen anders spielt, als er es bei Tampa zum Beispiel gewohnt ist. Und für die, die mal ein paar Stats zu ihm haben wollen, weil ihr nur den Namen hört, er spielte ja unter anderem für Memphis, bei denen hatte er in 14 Spielen 10 Scorer. Danach spielte er hauptsächlich für die Las Vegas Lights, gemeinsam mit Danny Trejo, und so hatte er bei Vegas in 45 Spielen 21 Tore und 10 Vorlagen. Und jetzt, eben in den letzten, ich meine jetzt knapp 2 Saisons, war er bei den Tampa Bay Rowdies. Da kam er bei 71 Spielen auf 38 Tore und 7 Vorlagen. Der gute Mann weiß also wirklich, wo das Tor steht. Mit Charleston hat er, wie ich finde, einen guten Club gefunden. Aber ich stimme dir auch zu, vielleicht muss er sich mal ein bisschen beweisen und noch mal ein Stückchen drauflegen, weil, ja, wenn es bisher aus irgendwelchen Gründen noch nicht geklappt hat, zum Beispiel in die MLS zu gehen, kann er noch mal eine weitere gute Saison vielleicht doch den Sprung geben, eben diesen kleinen extra Push zu bekommen, denn jedes Jahr wechseln ja weitere USL-Spieler und Trainer hoch und vielleicht klappt es ja dann beim nächsten Jahr.
Mal sehen, ja.
Ein weiterer Transfer, der kleinere Wellen geschlagen hat, aber der durchaus interessant ist, wie ich finde, der kam heute am 25.02. und wir reden über Johnny Rodriguez, seines Zeichens Mittelstürmer oder auch offensiver Mittelfeldspieler. Er spielte bisher bei Oakland Roots seit der Saison 2020, war, man könnte sagen, einer der konstantesten und besten Spieler, die Oakland hatte. Und heute wurde bekannt gegeben, dass er zu den Las Vegas Lights wechselt, also zum Überraschungsteam der letzten Saison. Und ja, auf Social Media hat das für kleinere Wellen gesorgt, Was ist denn dein Eindruck dazu, Anna?
Ja, also, dass Las Vegas sich jetzt einen Country-Sänger besorgt hat, finde ich natürlich super. Nee, kleiner Witz, es gibt einen Country-Sänger, der heißt genauso. Interessanter Transfer. Ich glaube, der kann durchaus für Überraschungen sorgen. Das ist halt so ein Spieler, an den du nicht so extrem hohe Erwartungen setzt, aber an den du auch keine wahnsinnig niedrigen Erwartungen setzt, sondern du hast so grundlegende Dinge, willst du von ihm, aber wahrscheinlich könnte er dich durchaus überraschen, um da ein bisschen kryptisch zu sprechen.
Ja, Oakland war halt immer so ein Mittelklasse-Team, könnte man sagen. Also seitdem sie in der USL sind, sind sie jeweils zweimal Zehnter und zweimal Siebter der Conference geworden. Also nicht zwingend das höchste Regal, aber auch nicht grottenschlecht. Dennoch kam er in der Zeit auf 41 Scorer in Runden mal ganz nett auf, die zwei Spiele, auf 120 Spiele. Also quasi im Schnitt jedes dritte Spiel ein Tor oder eine Vorlage. Wenn man die Spiele von Oakland geguckt hat oder die Highlights, hat man ihn oft sehr, sehr präsent gesehen, da er ein sehr technisch veranlagter Spieler ist, der sehr gute Einzelaktionen zeigt, der weiß, wo das Tor steht. Und man könnte schon sagen, einer der besten bei Oakland immer gewesen ist. Daher finde ich den Transfer interessant. Bin auch gespannt, was er bei Vegas zeigen kann, denn Vegas passt ganz gut, wie ich finde, zu deinen Worten eben. Bei denen erwartet man eigentlich nie sehr viel. Aber jetzt nach der guten Saison hat man vielleicht auch neuere Hoffnungen, diese Form beizubehalten. Und da könnte ein Spieler wie Rodriguez durchaus passen, der selber auch sicher noch höhere Ansprüche hat, als jedes Jahr irgendwo Siebter oder Zehnter zu werden. Ich finde es daher gut. Er ist nicht der Spieler mit dem größten Namen, aber ein sehr talentierter Spieler, der ja Qualität auf dem Platz zeigt. Und Vegas will sich auch beweisen. Also passt. Ich finde es einen sehr, sehr guten Transfer.
Und das ein oder andere Tor werden wir von ihm garantiert sehen.
Das stimmt. Ich würde sagen, bevor wir in die Pause gehen, gehen wir noch mal zum ersten neuen Team. Denn das hat vor allem bei dir ja für einen oder einen Stirnrunzeln gesorgt. Denn es gab mal wieder die ungefähr 100.000. Bekanntgabe eines neuen USL-Teams. Und zwar hat am 14.02. die USL bekannt gegeben, dass ein Team nach North Jersey kommen soll. Und bisher weiß man nur, dass sie in dem doch berühmten Hinchcliffe-Stadion spielen sollen, für das extra 110 Millionen Dollar in quasi Umbau- und Reparaturarbeiten gesteckt werden sollen, damit das Team dort spielen kann. Und ja, du als alte New York-New Jersey-Fanin und Expertin, was denkst du dazu, dass die USL nach Jersey kommt?
Also, die Reaktion, die ich dir geschickt hatte, ist immer noch die gleiche. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halte, weil ich nicht weiß, ob tatsächlich dieser Markt da ist, den sie sich da möglicherweise erhoffen, weil es gibt halt in Jersey schon Fußball, gar nicht so wenig Fußball. Ich weiß nicht, ob man eventuell da einfach in einen Markt geht, der schon recht abgegrast sein könnte, weil Gotham in der NWSL und die New York Red Bulls in der MLS spielen ja bereits in Jersey. Der New York City FC auch regelmäßig, weil sie kein eigenes Stadion haben. Dementsprechend, Fußball ist schon viel vertreten. Auch im Jugendbereich gibt es gerade in Jersey sehr, sehr viele Teams, die viel quasi Akademiearbeit für den künftigen Profifußball machen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch ein weiteres Profifußballteam in der Umgebung tatsächlich braucht oder ob nicht eventuell andere Regionen geeigneter gewesen wären.
Dem möchte ich zustimmen. Ich muss zugeben, ich finde das Stadion, in dem sie spielen, sehr hübsch. Es ist halt schon, ja, ähnlich alt wie das von meiner Hertha von 1932. Ein sehr rustikales American Football Stadion, das doch durchaus hübsch aussieht. Was den Platz des Teams angeht, muss ich sagen, bin ich ganz bei dir. Und vor allem bin ich aber mittlerweile skeptisch, was neue Teams bei der USL angeht. Wir kriegen regelmäßig irgendwie Verkündungen, dass die USL neue Teams bekommt, egal in welcher Profiliga jetzt genau. Und dann hört man stellenweise gar nichts mehr von denen in den nächsten Monaten, bestellenweise Jahren. Und daher hätte ich mir eher gewünscht, dass wir vielleicht mal einen Sprung in der Bekanntgabetechnik sehen und vielleicht erstmal warten, bis wirklich feststeht, dass das Team A existiert und B spielwürdig ist. Weil klingt erstmal alles interessant, Aber dann gibt es so Teams oder Orte, wie zum Beispiel New Orleans, die auch ganz tolle fancy Trailer hatten, um zu zeigen, hey, wir kriegen ein USL-Team. Und dann hört man nichts mehr von denen. Und allein aufgrund deines Punktes, dass es dort schon sehr viel Profisport gibt, habe ich so ein bisschen Angst, dass es bei denen auch damit enden könnte. Dass wir jetzt eine Nachricht kriegen mit, hey, wir kommen, wir werden spielen und dann irgendwie, ja, nö, doch nicht. Aber den Trailer gibt es immerhin schon mal. Oder den Tweet dazu.
Warte, ich gucke gerade mal nebenbei, wie weit das von Hartford weg ist. Weil ich glaube, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt in dem Fall. Ja, okay, gut, sind 200 Kilometer. Aber es ist in den USA nicht viel. Weil die schon recht, also das Stadion ist ja recht nördlich in Jersey gelegen. Mal sehen. Also, wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Markt da groß noch sehr großen Bedarf hat und sehe eigentlich USL-Teams eher in anderen Regionen, zumal du ja damit wirklich auch eine zusätzliche Konkurrenz für Hartford schaffst, wenn ein Fan eben nicht NWSL oder MLS sehen will, sondern lieber USL Bock hat. Hartford ist halt jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weg.
Gut, ich würde vorschlagen, das sind perfekte Worte, um in eine Pause zu gehen. Wie üblich, nutzt gerne die sozialen Medien und lasst uns gerne wissen, wie ihr zum Thema steht. Freut euch ein Team auf North Jersey? Denkt ihr, es wäre ein guter Ort, um dort ein Fußballteam zu gründen, was in der USL spielen darf? Oder sagt ihr auch, ey komm, New York, New Jersey, die Area ist so voll mit Sportteams, das hätte es nicht wirklich gebraucht? Lasst uns das gerne wissen und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine kleine Pause und hören uns dann wieder bei Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben jetzt mal ein größeres Thema, über das man sicherlich folgenlang diskutieren könnte, was auch schon in sämtlichen US-Fußballbereichen durchdiskutiert worden ist. Ich denke aber trotzdem für euch durchaus interessant sein könnte, vor allem für diejenigen unter euch, die die MLS verfolgen. Denn es könnte ja sein, je nachdem wie man das betrachtet, dass die MLS bald Konkurrenz bekommt. Liebe Anne, was für eine News wurde denn da gedroppt und was sind so deine ersten Gedanken und Empfindungen dazu?
Gedroppt wurde, dass die USL ab 2027, also in dem Jahr, nachdem die WM in den USA war, eine erste Liga haben will. Viel mehr oder sehr viel mehr ist allerdings leider noch gar nicht bekannt, weshalb sehr viel Spekulation noch ist oder noch sehr viel Unklarheit. Was man weiß, ist, dass es durchaus Teams aus der USL Championship gibt, die zumindest darüber nachdenken, ob sie dann nach oben wechseln wollen, aber wer dann tatsächlich am Ende dabei sein wird, wie viele neue Teams dabei sind, wie viele Teams aus der Championship mit hochziehen, das ist bis zum Zeitpunkt jetzt noch nicht bekannt gegeben. Aber ja, was ja schon klar ist, sind so die regulären Bedingungen, die eine Liga braucht, um als Erstliga überhaupt anerkannt zu werden. Über das können wir dann noch sprechen. Mein Gedanke dazu ist, das ist jetzt natürlich ein Angriff auf die MLS. Können sie machen. Allerdings müssen sie meines Erachtens nach ein paar Dinge beachten, damit das überhaupt erfolgreich sein kann. Punkt 1. Es müssen definitiv möglichst viele Teams aus der Championship nach oben gehen, weil diese Teams sind bereits eingespielt. Das sind bereits Profiteams, die auf hohem Niveau Fußball spielen können. Und die auch schon die entsprechende Erfahrung haben und die wichtig sind, damit so eine Liga überhaupt erfolgreich ist und auch eine entsprechende Qualität mitbringen kann. Was in meinen Augen nämlich der Worst Case wäre, sie gründen diese Liga mit vielen Teams, die alle neu sind. Dann haben wir nämlich meines Erachtens nach eine Qualität, wie wir sie jetzt in der Super League aktuell bei den Frauen haben. Das kommt einfach nicht an das Niveau der MLS dann heran, beziehungsweise im Falle der Super League an das Niveau der NWSL. Und dementsprechend, da müssen Teams aus der Championship dabei sein, mindestens. Und ein wichtiger Punkt ist auch, die USL braucht irgendwelche Merkmale, um sich von der MLS abzuheben. Etwas, was den Fans Gründe gibt, warum sie Fan von dieser ersten Liga werden sollten und nicht Fan dieser Liga werden sollen, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Weil diese Liga ist bereits voll integriert, bekannt, auch auf internationaler Weise. Es gibt US-Nationalspieler, die dort sind. Es gibt Spieler, die von dort kamen und in der Welt jetzt verteilt spielen und da durchaus auch Erfolge mit sich bringen. All das hat die USL aktuell in diesem Sinne noch nicht so weit. Dementsprechend müssen sie sich mit irgendwas anderem abheben. Und das ist ganz klar der Auf- und Abstieg. Der muss kommen, weil ansonsten gibt es für die Fans meines Erachtens nach keinen Grund, warum sie wechseln sollten von der MLS in die noch zu benennende erste Liga der USL, wo es ja schon Gerüchte gibt, welcher Name es ist. Und wenn das tatsächlich dieser Name ist, dann finde ich es ziemlich lahm.
Ja, gehen wir gleich mal in diesen Punkt rein. Es gab diverse Berichte, Screenshots und Ähnliches, dass die USL ein Markenrecht sich gesichert hat. Und zwar für den Begriff Premier, um dafür unter anderem Merch natürlich zu verkaufen. Was natürlich darauf schließen lässt, dass die Grundidee der USL wahrscheinlich sein wird, die kommende erste Liga Premier zu nennen. Also Premier League, Premier Division, wie auch immer. Was mich zu dem Punkt zurückbringt, dass ich irgendwie nicht überrascht bin, dass sie diesen Schritt gehen wollen mit der ersten Liga. Denn in der aktuellen Variante der USL haben sie ja schon damals vor Jahren den englischen Profiligenaufbau übernommen. Wie in England ist die Championship die zweite Liga, die League One die dritte, die League Two die vierte Liga. Aber im Gegensatz zu England gab es eben keine erste Liga. Und daher habe ich damals schon gedacht, es wäre ja irgendwie sinnlos, dann den ersten Schritt nicht zu machen. Daher passt es, dass sie diesen Schritt gehen wollen. Ich bin dabei, ich glaube, Premier League, Premier Division wird kommen. Wäre nicht der spannendste Name. Würde aber halt passen, wenn sie wirklich bei diesem Copy-and-Paste-England-Namensmodell bleiben wollen. Zum eigentlichen Thema meiner Empfindungen oder generell den Punkt dazu. Ich glaube, die USL ist sich durchaus bewusst, dass sie finanziell höchstwahrscheinlich, vor allem jetzt noch nicht die Möglichkeiten haben, um mit der MLS wirklich in Konkurrenz zu treten. Denn wenn dort Teams und Besitzer locker in der Lage sind, 500 oder 200 Millionen Dollar Gebühr zu bezahlen, einfach nur mal einen Platz in der Liga zu haben, ohne überhaupt ein Team zu haben, davon ist die USL bei Weitem entfernt. Und alleine mit dem Punkt, dass natürlich eben die MLS schon sehr etabliert ist. Mit Blick darauf, dass die WM ja sehr bald stattfinden wird und das höchstwahrscheinlich einen Push in den USA geben könnte, fußballtechnisch, macht es natürlich Sinn, dann frisch mit einer eigenen ersten Liga zu starten. Ich denke aber auch, es wird nichts daran vorbeiführen, spätestens dann mit Auf- und Abstieg zu beginnen. A, um sich von der MLS zu entscheiden oder zu unterscheiden, so wie du schon gesagt hast, Anne. Und B, um auch wirklich diesen englischen Ligenaufbau ernsthaft zu benutzen und auch zu benutzen. Die USL plant seit Ewigkeiten Auf- und Abstieg schon. Es wird immer wieder diskutiert. Und ich denke, das könnte dann der Schritt sein, der es zum Einführen bringt. Auch wenn ich da diverse Abers habe. Aber jetzt zum letzten Punkt, bevor wir gerne in die Fakten gehen, was überhaupt eine Erstliga so braucht, um eine Erstliga zu sein. Ich glaube, die Grundidee der USL, warum sie einen Erstligastatus haben wollen, ist nicht zwingend hauptsächlich, um der MLS Konkurrenz zu bieten, sondern eher ein Gleichberechtigungsgedanke. Zum einen gibt es ja im professionellen Bereich des US-Verbandes, also der die Profiligen quasi begleitet und bestimmt und unterstützt, ja Stimmberechtigungen bei Entscheidungen. Und Stand jetzt hat die MLS 9 Stimmen und hat damit sogar mehr Stimmen als alle anderen Ligen, die professionellen Fußball spielen. Beim letzten Punkt oder beim letzten Blick auf diese Zahlen muss man sagen, dass sie nicht mehr ganz aktuell sind, weil ja zum Beispiel die USL mit der Super League auch noch eine neue Profiliga bekommen hat. Aber im alten Beispiel genommen, die MLS hat 9 Stimmen in diesem Abstimmungsbereich, was den Profifußball angeht. Die NWSL hat 4, die USL hatte 2 und der Rest 1. Und das heißt, wenn man versucht, erstligareif zu sein, versucht man auch so ein bisschen diesen Spalt zwischen MLS und anderen Profiligen zu fixen und vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten zu bekommen, Mitsprache zu haben in dem Bereich. Ein anderer Aspekt, den ich interessant finde und den ich auch durchaus für wahrscheinlich halte, die USL möchte auch ein Stück vom CONCACAF-Kuchen abhaben. Denn die CONCACAF, also der Fußballverband für Nordamerika, Mittelamerika und die Karibik, die haben ja auch zum Beispiel Champions League und ähnliche Wettbewerbe. Und Stand jetzt könnte die USL ja nur daran teilnehmen, wenn sie den Open Cup gewinnt, was ja auch aufgrund der Bauart dieses Cups fast unmöglich ist. Man guckt halt, dass die MLS immer sehr spät dazukommt und so weiter. Wenn sie einen Erstliga-Status hätten, müsste die USL Premier Division League whatever auch ein gewisses festes Kontingent an Plätzen bekommen, um quasi international mitmachen zu können. Kurzum, ich glaube, die USL ist sich wahrscheinlich durchaus bewusst, dass sie mit der MLS finanziell und sportlich noch grundsätzlich nicht direkt konkurrieren können. Ich glaube, bei denen geht es eher wirklich darum, ein größeres Stück vom Kuchen zu haben. Sei es im US-Verband, an Mitspracherecht und in der CONCACAF zum Beispiel auch, was da sportliche Wettbewerbe angeht. Das wäre so mein Gedanke, was vielleicht da der Antrieb sein könnte.
Na, dann viel Spaß mit den CONCACAF-Spielen. Die machen ja immer Spaß. Sind übrigens auch zu einem Zeitpunkt, der für die USL, zumindest für die aktuelle Championship, richtig blöd ist, weil die sind im Februar, Anfang Februar. Und die USL Championship zumindest ist zu dieser Zeit ja noch in der Winterpause, beziehungsweise in der Saisonpause. Die haben ja keine Winterpause in dem Sinne. Von daher in der Offseason. Das könnte sich mit der anderen Liga dann durchaus ändern, wenn sie ihren Spielplan vorziehen oder ähnliches. Man merkt es aber ehrlich gesagt auch an der MLS. Die haben früher auch so im März angefangen mit der Saison zu starten. Anfang Mitte März meistens. Und sind jetzt in den Februar sozusagen schon vorgezogen. Aber es ist ja trotzdem, wenn dann da stehst du noch ganz frisch in der Saison und du merkst es halt immer, weil die Teams der anderen Ligen spielen zu dieser Zeit in der Regel schon seit einigen Monaten wieder.
Ich denke, das wird sich umgehen lassen, wenn man überlegt, dass ja sowohl die MLS als auch die USL zumindest hinter verschlossenen Türen über die Einführung des europäischen Kalenders oder des nachdenken. Also dass sie sich quasi an das, was wir zum Beispiel gewöhnt sind, anpassen, was die Spielzeiten angeht. Aber ja, es ist nun ist so ein Punkt, den ich oft gehört habe in Diskussionen zum Thema, warum die USL den Sprung schafft, dass vielleicht gar nicht die direkte Konkurrenz mit der MLS das Ziel ist, sondern eben um mehr Mitspracherecht im US-Verband zu haben, was den Profibereich angeht und eben zum Beispiel auch bei der CONCACAF in den regelmäßigen Wettbewerben mitspielen zu können. Ich denke, wir werden es wissen, sobald die Liga wirklich startet und auch ein bisschen mehr an Fakten liefert.
Übrigens zum Thema europäischer Kalender. Ich finde, man hat jetzt beispielsweise in der CONCACAF, die nicht mehr Champions League heißt, sondern Champions Cup, sehr gut gesehen, warum eigentlich in den USA nicht der europäische Kalender genutzt wird. Zum einen, weil es oftmals sehr blöd mit der NFL dann übereinlaufen würde, was immer doof ist. Man hatte den Kalender ja extra aus einem guten Grund so gestaltet, weil einfach sportlich sehr viel Konkurrenz sonst zu dieser Zeit wäre. Aber der viel entscheidendere Punkt sind einfach die Wetterbegebenheiten. In der Zeit, wo gut, wir haben in Europa immer so eine kurze Sommerpause, die dann noch stattfindet, aber dafür wird halt viel auch im Winter gespielt, was gerade so in den nördlicheren Staaten der USA ein riesiges Problem sein kann, weil es einfach wahnsinnig kalt ist. Wir hatten jetzt in Kansas City mit minus 17 Grad ein wahnsinnig kaltes Champions League, aka Champions Cup Spiel und das würde man dann auch in der Saison regelmäßig haben. Deswegen, ich bin kein großer Fan vom europäischen Kalender auf die USA gemünzt. Aber ja, es wird sich zeigen, ob der tatsächlich dann irgendwann kommt und wie er umgesetzt werden soll.
Ein Punkt, den ich noch interessant finde, auch wenn wir mal ein wenig mehr auf die Fakten gehen wollen, denn Stand jetzt gibt es ja noch kein bestätigtes USL Premier League Division Whatever Team. Aber es gibt ja bestätigte, ja, quasi Fakten, die wir wissen, was Stand heute die Liga mitbringen muss, um offiziell eine erste Liga sein zu dürfen. So haben wir einfache Dinge, die geplant werden können, wie zum Beispiel, dass 12 Teams in der ersten Saison spielen müssen, ab Jahr 3 14, dass es gewisse Geografien erfüllen muss, also zum Beispiel, es muss eine in der Eastern, Central, in Pacific Time Zone liegen. Aber es gibt auch Punkte, die vielleicht doch etwas schwieriger werden können, vor allem was so ein bisschen den Aufstieg im Sinne von Teams angeht, die vielleicht überlegen, aus der League One oder Championship den Sprung zu wagen. Denn es gibt gewisse Richtlinien, die sie erfüllen müssen. Zum Beispiel die Stadionkapazität. Wenn du ein USL Championship-Team oder ein Zweitligateam sein willst, reicht eine Stadionkapazität von 5.000 Sitzplätzen aus. In der ersten Liga sind es 15.000. Und da gibt es, habe ich mal nachgeguckt, gerade mal 4 Stadien in der USL Championship, die das aktuell erfüllen würden. Und auch da wäre ja dann die Frage, ob das die Teambesitzer oder auch generell die Stadions mitmachen würden, da dann natürlich auch zum Beispiel die ganzen Umbaumaßnahmen zu machen und angepasst zu werden, dass sie auch quasi erstligareif sind, abseits der reinen Menge an Sitzschalen, auf die man sich hinsetzen kann.
Das ist mir auch aufgefallen, dass die Stadionkapazität für viele Teams da wirklich ein Problem werden könnte. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch der Grund oder einer der Gründe, warum die Teams da jetzt nicht gleich auch schon gesagt haben, so hey, wir haben da Interesse und wollen auf jeden Fall mit in die Liga, weil sie sich dann halt wirklich nochmal um ein neues Stadion bemühen müssen. Und dann finde erstmal ein Stadion mit einer Kapazität von 15.000, was angemessen für Erstligafußball ist, das wird sich nicht überall realisieren lassen. Ein weiterer Punkt ist auf jeden Fall auch, was muss ein Clubbesitzer quasi an Vermögen haben, wenn er Besitzer eines Erstligateams sein will? Und da sind es in der zweiten Liga 20 Millionen, in der ersten Liga 40 Millionen. Geld wird ein ganz schön entscheidender Faktor werden, auf jeden Fall.
Genau, und wenn es da theoretisch quasi mehrere Owner wären, könnten es bis zu 70 Millionen sein, wobei eben der Hauptowner eben den 40 Millionen Bereich stemmen muss. Dazu muss zum Beispiel garantiert werden, dass das Team, was mitmachen will, für 5 Jahre am Spielbetrieb teilnimmt. Und es müssen auch zum Beispiel gewisse Gelder bereitgestellt werden auf regelmäßiger Basis, die eben auch quasi für diverse Kosten und Beitritts- oder quasi Teilnahmegebühren stehen. In der USL Championship oder halt in der zweiten Liga wären es theoretisch $750.000, in der ersten Liga wären es $1 Million im theoretisch ein Jahresintervallen, was auch halt einmal ein ganz guter Geldfluss ist, der erstmal bereitgestellt werden muss. Und noch ein weiterer Aspekt, was die Orte angeht, man kann nicht zwingend überall sein Team hinsetzen, denn es gibt die Vereinbarung, dass 75% der ersten Liga oder der Teams der ersten Liga aus quasi Gegenden kommen, wo ungefähr mindestens 1 Million Menschen leben. Also kannst du nicht zwingend ein Erstligateam oder nicht alle Erstligateams in kleine Städtchen oder Vororte setzen, die halt unter 1 Million Einwohner haben. Und wenn man all diese Punkte zusammennimmt, mit man muss gewisse Stadionkapazitäten erfüllen, man muss einen gewissen Wert des Teamowners haben und so weiter, stelle ich mir durchaus die Frage, wer da eigentlich Stand jetzt spielen soll. Können die meisten USL Championship Owner so einen Sprung schaffen? Wollen sie diesen Sprung überhaupt schaffen? Weil natürlich auch mit höheren Ligen höhere Ausgaben kommen, weil ja Spieler zum Beispiel auch besser bezahlt werden wollen. Und wenn nicht, was heißt das dann konkret? Werden diverse USL-Teams erstmal einen neuen Besitzer finden müssen, der sich das Ganze leisten kann? Will der vielleicht umziehen mit seinem Team, weil er sagt, hey, ich finde Connecticut scheiße und will das 800. Kalifornien-Team werden? Können alle Teams oder alle interessierten Teams Stadien überhaupt gewährleisten, damit sie diesen Sprung schaffen? Also da stehen sehr, sehr viele Fragen noch offen, die erstmal überhaupt geklärt werden müssen, dass wir überhaupt auf 12 bis irgendwann dann 14 Teams kommen können, die diese Grundvoraussetzungen erfüllen. Denn klar kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, eine Übergangsphase zu schaffen, dass vielleicht auch Teams unterhalb eines gewissen Niveaus an Stadionplätzen erstmal teilnehmen dürfen, solange sie sich verpflichten, anzubauen oder sowas. Aber grundsätzlich wäre jetzt schon die Frage, kann das geleistet werden? Will das geleistet werden von den Besitzern? Und was heißt das konkret? Denn die Idee ist schön, aber man muss, wie du schon gesagt hast, eine große Menge Geld überhaupt bereitstellen oder schon haben, um überhaupt diesen Status zu bekommen.
Ich glaube, was man auch nochmal betonen muss, an der Stelle, ich hatte vorhin ja gesagt, dass für mich einer der entscheidenden Punkte ist, dass die erste USL-Liga dann sich irgendwie von der MLS unterscheiden muss und dass Auf- und Abstieg da ein ganz elementarer Punkt sein wird. Ich glaube allerdings, dass Auf- und Abstieg eines der größten Probleme sein wird, weil natürlich ein Team, was jetzt zum Beispiel in der League One ist, aber einfach spielerisch so gut ist, dass sie aufsteigen, dann in der Championship sind und dann in der dann irgendwann aufsteigen würden, dass die das höchstwahrscheinlich gar nicht können, weil sie ganz andere Umstände gewöhnt sind und weil sie gar nicht so schnell mitwachsen können. Das ist der entscheidende Unterschied zu Deutschland. Da hast du Vereine und weniger einen einzelnen Besitzer, der einen gewissen Wert hat und das als Franchise nutzt, sondern du hast, ja, halt wie gesagt, einen Verein, der die finanzielle Herausforderung als solche, als Gesamtmasse stemmen muss. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der wahnsinnig große Probleme verursachen wird. Gut, und Stadienkapazitäten beim Auf- und Abstieg sind natürlich auch in Deutschland ein Problem. Also das kennt, glaube ich, jeder. Aber der finanzielle Aspekt ist einfach der entscheidende und auch der große Unterschied.
Bin ich ganz bei dir. Vor allem denke ich mir halt auch so, wenn es jetzt schon, ohne dass es eine Premier League gab oder eine Premier Division gab, immer wieder diese Abstimmung bisher nicht erfolgt ist, ob es Auf- und Abstieg geben wird, weil es immer eben noch Owner gibt, die halt schwanken oder einfach dagegen sind, dann kann ich mir erst recht vorstellen, dass das mit der Premier League oder wie auch immer sie heißen wird, nochmal schwieriger wird. Einfach weil du natürlich dann auch ja Geld theoretisch verlieren könntest, weil du ja nicht mehr erstklassig bist, weil du dann plötzlich andere Bedingungen hast oder eben durch den Aufstieg nichts hinbekommen kannst. Und ich würde mir wünschen, wenn man das dann wirklich durchzieht und sagt, komm, wir machen jetzt auch einen Abstieg und es muss ja keiner aufsteigen, wenn die sich das nicht leisten können oder leisten wollen, dann steckt halt der Nächste quasi dahinter auf, dass man gewährleistet, wie auch immer, dass, wenn ein Team absteigt, dass der Owner nicht einfach sofort den Stöpsel zieht und sagt, okay, ich bin jetzt kein Premier League Team mehr oder kein Championship Team mehr, ich habe keinen Bock mehr, tschüss, ich bin raus, weil das wird dann vielleicht doch mal nochmal mehr für Teamsterben sorgen, wenn dann der Aspekt nochmal oben drauf kommt. Deswegen, ja, viele Fragen, was die USL mit Auf- und Abstieg und vor allem natürlich der ersten Liga angeht. Ich glaube, die Grundidee, vor allem wenn es eben diesen Unterscheidungsmerkmal-Punkt zu MLS gibt, ist nicht verkehrt. Aber erstmal die Infrastruktur haben, schaffen und gewährleisten können, wird, glaube ich, ein ziemliches Mammutprojekt und ich bin gespannt, ob das wirklich kommen wird oder ob man sich am Ende überhebt und dann in 10 Jahren ein NASL versus MLS 2.0 Gerichtsprozess führen wird. Ja, ich hoffe, die USL überhebt sich nicht. Das ist so meine Kernessenz.
Also, sagen wir es mal so, wenn sie keinen Auf- und Abstieg haben, worin würden sie sich dann von der MLS unterscheiden? Und warum sollte jemand dann Fan von der USL werden und quasi die MLS verlassen? Es gäbe dann nur den Grund, dass die USL in den Städten Teams hat, in denen die MLS keine Teams hat. Die MLS ist aber auch nicht dumm. Haben sie schon die sehr großen Märkte sich natürlich geschnappt und B, zur Not installieren sie dann halt ein Team dort, weil sie genau wissen, wie schnell sie dann die Teams ausrotten können, die dort bis dato spielen oder auch gerade erst frisch kommen. Von daher wird das dann, glaube ich, ganz, ganz schwer auch für die USL, da überhaupt Anreize zu setzen, warum man diesen Wechsel in diese Liga machen sollte. Also ja, das Thema wird, glaube ich, sehr, sehr spannend werden. Und ich bin sehr, sehr interessiert, wie die USL das anstellen will, dass es wirklich Gründe gibt zu sagen, so, oh, MLS, ich bin raus, ich gehe jetzt zur USL, die den Namen des englischen Fußballs geklaut hat.
Damit diese Folge nicht auf zwingend Unsicherheit und Fragen und ja, Ideen enden muss, haben wir noch zwei kleinere News, die ja durchaus faktisch mal feststehen, was uns da erwarten wird, wo wir vielleicht sogar direkt einer Meinung sind, ohne 8 Blickwinkel haben zu müssen. Denn es gibt weitere Teams, die den Sprung in die USL League One bekannt gegeben haben, die bereits existieren, die bereits auch schon gespielt haben und die halt auch schon mehr sind als reine Gedankenkonstrukte, wie das North Jersey Team im ersten Take. Die erste Nachricht ist Sarasota Paradise, ein Amateurteam aus Florida, das vor allem durch das doch recht fancy Logo bekannt ist. Die gaben jetzt bekannt, dass sie 26, also in einem Jahr, den Sprung in die League One machen werden, um dann in der dritten Liga zu spielen und so eben den quasi fast schon natürlichen Aufstieg wagen, vom Amateurteam zum Profiteam sich hochzuarbeiten. Und mit Naples gibt es ja gerade erstmal ein Florida-Team in der League One. Und was denkst du, Anne? Denkst du, Florida, haben wir schon einen gewissen Argentinier? Oder denkst du dir, okay, League One gibt's nicht so viel aus Florida, why not?
Gute Frage. Ja, also wir haben tatsächlich ja schon einige Teams im Profifußball in verschiedenen Ligen in Florida. Aber vielleicht bedienen sie dann doch eine Nische, die bis dato noch gar nicht so angefasst wurde. Sodass Leute, die einfach Bock auf ganz entspannten Fußball haben, dann da lieber hingehen. Also ich bin noch unentschlossen. Das kann vielleicht ein ganz interessantes Team werden, aber das kann eventuell auch ein Team werden, was nicht sehr lange dabei ist, weil es einfach sehr viel Konkurrenz in der Nähe gibt, die halt sehr hochkarätig ist. Und selbst wenn ein Messi irgendwann dieses andere oder eines der anderen Florida-Teams verlassen würde, vermute ich, dass das Team sich da wieder weitere Superstars holen wird, weshalb das einfach auch mal eine sehr harte Konkurrenz ist. Aber ja, wie gesagt, vielleicht sprechen sie nochmal eine ganz andere Zielgruppe an. Das wird sich zeigen müssen.
Stichwort Legende und USA. Es gibt einen ehemaligen US Men's National Team Spieler, den durchaus vor allem die Älteren vielleicht von uns noch kennen. DaMarcus Beasley, seines Zeichens eben auch unter anderem MLS-Spieler damals. Er ist einer der Teilbesitzer vom Fort Wayne FC, die bisher in der USL League 2 in der vierten Liga spielen und aus Indiana kommen. Und die gaben auch erst vor kurzem, vor knapp 2 Tagen bekannt, dass sie ebenfalls in 2026 den Sprung in die League One machen wollen und damit dann die League One natürlich weiter füllen, die ja noch recht klein ist im Vergleich zur Championship mit in den letzten Jahren immer so 11 bis 12 Teams. Ich bin ehrlich, ich habe für das Team nicht zwingend große Empfindungen, genau wie Sarasota. Aber was ich gut finde bei beiden Teams ist, dass sie halt schon existieren, bevor sie sich für die League One oder für die Championship quasi bereit erklären und dass sie schon quasi auch den Ball durch die Gegend geschossen haben. Das klingt jetzt erstmal doof. Ich finde es nur manchmal etwas seltsam, wenn Teams sagen, hey, wir sind ja ein USL Championship Team, ein Zweitligateam. Wir haben zwar noch bisher überhaupt nichts geleistet, um überhaupt ein Fußballteam zu sein, aber wir sind jetzt einfach da. Da sind mir lieber Teams, also mir doch Teams lieber, die halt schon mal ja gesehen haben, okay, es gibt in unserer Region wirklich Interesse am Fußball. Wir haben vielleicht auch schon im Amateurbereich oder ähnliches gute Leistungen gezeigt. Wir haben eine gewisse Fanbase. Wir versuchen mal den Sprung in die nächsthöhere Liga. Das finde ich dann doch ehrlich gesagt ansprechender als immer dieses, ich bin dann mal da und bin plötzlich zweitklassig. Und daher, ich finde es gut, dass sie den Sprung versuchen. Die League One ist ja noch recht klein. Und unterm Strich, glaube ich, wird man dann sehen müssen, ob sie sich langfristig halten können oder nicht.
Also ich habe zu diesem Team nur eine Anmerkung. Und die lautet, Wayne Rooney hat derzeit keine Position als Trainer.
Oh Gott, bitte nicht.
Komm, das passt namentlich so perfekt.
Flachwitzgefahr auf Wochen, auf wöchentlichem Niveau. Und zum anderen hat er als Trainer bisher ähnlich gute ja, Hoffnungen geweckt, vor allem in England, wie, ich sag mal so, ich wahrscheinlich hier in diesem Podcast. Und daher, ich glaube, er sollte lieber nicht in die USL wechseln, sonst haben wir dann jede Woche Fort Wayne, Rain Rooney Festspiele und ich glaube, das ertrage ich nicht. Das wird uns sehr, sehr viel an Flachwitz gefahren.
Ja, aber also das Team muss auch zu dem Trainer passen und das war vielleicht bis dato bei ihm einfach nicht der Fall. Also wer Trainer von DC United ist, DC United passt zu gar keinem, böse gesagt. Aber also Ford Rain und Rain Rooney, das ist einfach, also es ist ein Handschlag.
Ja, ich würde sagen, wir starten eine Petition. Rain Rooney to Ford Wayne und bezahlen ihn dann mit Äpfeln oder so. Ich weiß es noch nicht, es wird spannend. Aber ja, liebe Zuhörer, ich glaube, wir sind gerade in einer sehr großen Gefahr, in weiteren Flachwitzen und Kalauern abzusinken. Daher würde ich vorschlagen, schreibt uns doch gerne, was ihr von den heutigen Berichten haltet. Denkt ihr, es ist eine gute Idee, mit der MLS indirekt oder direkt in Konkurrenz zu treten und eine eigene erste Liga im USL-Kosmos zu haben? Findet ihr die neuen Teams ab 26 interessant, wie zum Beispiel Fort Wayne? Oder sagt ihr ganz ehrlich, ja, muss das wirklich sein? Es gibt doch schon 80 Teams in Florida oder Teams in Jersey. Lasst uns das gerne wissen. Ich würde vorschlagen, das soll es für heute gewesen sein. Und dann hören wir uns nächste Folge wieder, in Folge 122. Und dann der Preview für die kommende USA Championship und League One Saison. Dann schon nächste Woche startet.
Ciao, ciao.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.